in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 8. Juli 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad. Zunächst der Themenüberblick. Wie umgehen mit dem kolonialen Erbe in Freiburgs Museen? Freiburg, Städteappell und atomare Abrüstung. Doch zunächst zu den Nachrichten. Gefälschte NBW-Plakate zu Erdgas. Ein Zusammenschluss verschiedener Klimaaktivistinnen hat gefälschte Werbeplakate der NBW aufgehängt, um auf deren Beteiligung an der Klimakatastrophe und auf ihr Greenwashing aufmerksam zu machen. Beschriftet waren die Plakate mit Scheiß auf die Zukunft und Wir können alles außer Klima. Greenwashing als Reaktion auf politischen Druck. Anlass für diese Aktion ist, dass die NBW bekannt gegeben hat, das Fernwärmekraftwerk in Stuttgart-Münster aus Klimaschutzgründen bis 2025 auf Erdgas und 2035 auf grünen Wasserstoff umzurüsten. Für uns ist das eine Farce. Mit Klimaschutz hat der Umstieg auf Erdgas nichts zu tun. Hier geht es einzig und allein um das Image, so Pressesprecherin Sabrina Müller. Obwohl immer mehr Studien aufzeigen, dass Erdgas aufgrund der Methanemissionen entlang der gesamten Produktions- und Lieferkette ähnlich schädlich, wenn nicht sogar noch schädlicher ist als Kohle, wird immer mehr Erdgasinfrastruktur gebaut. Die bekanntesten Beispiele dafür sind die Pipeline Nord Stream 2 und die LNG-Terminal in Brunsbüttel. Rund 13,8 Milliarden sind für den Bau weiterer Erdgasinfrastruktur geplant. Ein weiter so ist nicht vermittelbar. Deshalb wird auf Erdgas gesetzt, denn das hat fälschlicherweise noch einen guten Ruf, meint Sabrina Müller. Wölfe, Rudel sind da, Fan noch nicht. Bisher haben sich in Baden-Württemberg drei männliche Wölfe niedergelassen. Zwei Wölfe leben im Nordschwarzwald, einer im Süden, um den Schluchsee herum. Rissfunde von Ziegen, Rehe, Schafe zeugen für die Anwesenheit. Immer wieder ziehen fremde Wölfe durch das Gebiet. Reiner Zufall, dass bisher noch keine weiblichen Wölfe zur Rudelbildung aufgetaucht sind. Volksexperte Micha Hertfelder rechnet mit 100 Wölfen im Schwarzwald in den nächsten 20 Jahren. Keine Ausweitung des Vogelschutzgebietes Bremgarten. Der VGH stoppte die Erweiterung des Vogelschutzgebietes Bremgarten. Eine durch das Regierungspräsidium Freiburg erstellte Verordnung zur Erweiterung des Gebietes ist unwirksam. Seit 2011 war es südlich des bereits bestehenden Vogelschutzgebietes Bremgarten bei Freiburg zu Nachweisen von Putvogelpaaren des seltenen Trils gekommen. Das Regierungspräsidium Freiburg war damit europarechtlich verpflichtet, ein Vogelschutzgebiet zum Schutz des Trils auszuweisen. Zu diesem Zeitpunkt war die Ausweisung besonders wichtig, da die Planung des Aus- und Neubau der Rheintalbahn als besonderes Infrastrukturprojekt es erforderte. Artenschutzrechtliche Vorgaben zum Schutz des Trils müssen jedoch weiterhin beachtet werden. Geklagt hatten Landwirte, die Einschränkungen ihrer Bewirtschaftungsfreiheit befürchteten. Zur Vertiefung. Das Vogelschutzgebiet Bremgarten ist eines der wichtigsten Wiesenbrüdergebiete Baden-Württembergs. Das Schutzgebiet befindet sich auf einem ehemaligen Militärflugplatz. In der 2017 ausgewiesenen Erweiterungsfläche befindet sich der einzige Brutplatz des Trils in Baden-Württemberg und sogar deutschlandweit. Wie umgehen mit dem kolonialen Erbe in Freiburgs Museen? Der Kulturausschuss des Freiburger Gemeinderats hatte auf der Tagesordnung die Provinzienforschung und Restitution musealer Bestände. Unser Korrespondent Michel hat über die Sitzung mit uns gesprochen.
Es gab verschiedene Themen, vielleicht das würde ich mal sagen, spannend war die Provenienzforschung und die Restitution musealer Bestände in Freiburg. Was gab es denn da an Informationen, wie viel koloniales Erbe so in Freiburg zu finden ist und wie das Ganze jetzt aufgearbeitet werden soll?
Also da sind Sie eigentlich, glaube ich, im Gesamtbestand noch nicht so weit. Aber Sie sind zumindest so weit, dem Gemeinderat vorzuschlagen oder zu empfehlen, dass restituiert werden soll. Wesentlicher Bestandteil sind da, glaube ich, die Bronzestatuen aus Benin, die auch schon digital erfasst sind und wo Sie auch Drittmittel für eingeworben haben, um das auch digital zu erfassen. Also ich denke, da wird es sicherlich auch eine Beschlussfassung irgendwo, so ging die Tendenz der Gemeinderäte zumindest, im Gemeinderat selbst geben, dass ein genereller Beschluss zur Restitution von solchen Artefakten doch gefasst werden soll. Anträge auf Restitution gibt es bis jetzt noch keinerlei. Das wurde auch erfragt. Aber dass hier so eine generelle Bereitschaft des Freiburger Gemeinderates beschlossen werden soll, dann auch zu restituieren, wurde gesagt. Auf der anderen Seite wurde aber auch gesagt, dass die Provenienzforschung sehr schwierig sei in den Erwerben. Also wesentlich schwieriger als bei den von den Nazis geraubten Kunstwerken. In der Frage der Provenienz, wo es herkommt und wie es hergekommen ist und so weiter. Aber dass das teilweise schwieriger sei im Bereich dieser aus Afrika und anderen ehemaligen von deutschen besetzten Kolonien gewesen ist. Auch wenn das in der Zeit, das liegt wohl wahrscheinlich hauptsächlich auch mehr daran, dass der zeitliche Abstand so hoch ist und weil ja mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg das Kapitel der Kolonialgeschichte Deutschlands beendet worden war. Nicht, dass die Nazis dann hinterher noch einen großen Raub- und räuberischen Feldzug ganz Europa gemacht haben, das von mal ganz abgesehen.
Man könnte ja durchaus die Mutmaßung aufstellen, dass ein Großteil dieser Kunst vom afrikanischen Kontinent nicht, wenn er schon die Kunst schon lange hier ausgestellt wird, nicht auf so ganz korrekten Weg hierher gekommen ist.
Ja, das kann sein. Also zum Beispiel wird explizit ja benannt, das Deutsche Zentrum Kulturverluste zu Kultur und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Da ist ja diese Sammlung Eugen und Antonia Brandeis aus Ozeanien. Das ist ein Industrieller gewesen, der da diese Kunstwerke wie auch immer erworben haben mag. Das ist schon, aber trotzdem, ich kann mir das vorstellen, dass es auf jeden Fall schwierig ist, dann dies nachzuverfolgen, wenn ein Hamburger, der dann als Industrieller seine wirtschaftliche Betätigung in diversen Kolonien unternommen hat, dass dann, ob da nicht tatsächlich doch erwerbs und von wem erworben und so weiter. Also was da fragt, also es kann durchaus, ich will einfach das nicht von vornherein in Frage stellen, was da gesagt worden ist.
Wird denn da jetzt ausreichend Geld in die Hand genommen, um das Ganze aufzuarbeiten?
Also im Moment muss man dazu sagen, dass sehr wohl dort auch gerade in der Drittmittelforschung Gelder akquiriert worden sind, sei es vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg, sei es von diversen anderen Stiftungen. Also für diese Frage durchaus es Anstrengungen seitens des Städtischen Museums, diese Zusatzaufgabe dann auch gut zu erledigen, mit der Akquirierung von Drittmitteln versucht wird zu erforschen. Du hast die Frage nach den Objekten gestellt. Ich kann ja, ich kann dir nochmal die Quantitäten nochmal durchaus benennen aus der Vorlage. Das sind 20.000 Ethnografika und Kunst aus Afrika, Asien, Amerika und Ozeanien, die in den Beständen der Museen sind. Und von denen über 1200 Objekte aus den Jahren 95 bis 14, also der in die ethnologische Sammlung eingegangen sind, also aus diesem Kolonialzeit des Deutschen Reiches unter Wilhelm dem Ersten, Zweiten, was war es denn? Waren mehrere.
So. Verschiedene Wilhelm. Ja. Ein weiteres Thema, wir hatten ja auch öfter darüber berichtet, über die Entwicklung beim NS-Dokumentationszentrum. Dort ging es jetzt um die Digitalisierung. Gab es da Interessantes?
Sie haben ein Digitalkonzept vorgelegt. Sie wollen und sind sich in gewisser Weise der Problematik des Aussterbens der Zeit Zeugen auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch der Frage, die in der Geschichtswissenschaft, aber auch in sonstigen Gedenkständen Erfahrungen sehr schwierigen, auf der Gratwanderung zwischen einerseits der emotionalen Erfassung, also gerade auch und des Wegfalls der Perspektiven der Opfer als lebende Zeugen, Zeitzeugen, sind sie sich bewusst. Das wird natürlich, wenn man über Augmented Reality und sowas spricht, wenn man von Digitalisierung spricht, natürlich nochmal wieder ganz anders durchaus sein können oder müssen. Also auch damit müssen sie sich dann auseinandersetzen, wenn sie das so machen. Es gibt da eine knappe Beschreibung dessen, wie sie das machen wollen. Und das fand jetzt zumindest die Billigung des Gemeinderates. Da wir ja bekanntlicherweise im Unterschied zu den Ratsmitgliedern nicht mehr die schriftlichen Vorlagen vorher bekommen, sondern alles elektronisch machen müssen, was viele ja gerne machen, aber mir persönlich jetzt mittlerweile mit meinen schwachen Augen sehr ungern geschieht, habe ich mich nicht groß rein vertieft in diese Frage, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen.
Ein paar Worte dann auf jeden Fall noch zum wahrscheinlich kontrovers diskutiertesten Thema oder am meisten beachtetsten Thema, was gestern behandelt wurde. Anlass des Ganzen war wahrscheinlich die Diskussion um die Loretta am Loretto-Bad, die Vergewaltigungsdarstellung vor dem sogenannten Damenbad. Es ging jetzt darum, im Kulturausschuss um die Einbeziehung der Kunstkommission. Verschiedene Fraktionen drängen darauf, dass das zukünftig immer gemacht wird. Grüne, eine Stadt für alle, Juppie. Noch ein paar Worte zu der Debatte.
Ja, im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte das gar nicht so empfunden. Es war tatsächlich die zeitlich längste Debatte, aber sie war gar nicht so kontrovers nebenher bemerkt, sondern es war Konsens im Kulturausschuss von allen Debattenteilnehmenden. Das Gremium ist ja mit 28 Personen besetzt, wovon 16 Gemeinderäte und 12 stimmberechtigte Sachverständige sind. Also das war eigentlich gar nicht so sehr kontrovers. Da wurde, dass die Kunstkommission einzuschalten ist in diese Frage. Es gab noch sehr viele Debatten darüber, über die Frage, oder ein Zeitkick war die Debatte über die Frage, dass dort das Rechtsamt die Auffassung vertreten hätte, dass der Begriff öffentlicher Raum nicht auf Schwimmbäder so ungefähr, weil da gezahlt werden soll, zugegriffen wird, was, glaube ich, auch von allen zurückgewiesen worden ist, inklusive Kulturamt und Kulturersten Bürgermeister. Es gab so eine bestimmte Tendenz, und jetzt geht es also praktisch um die Kunstkommission und die Stellung in der Stadt. Man muss dazu wissen, im gesamten Umfeld des Gemeinderates gibt und der Stadtverwaltung gibt es diverse Gremien. Du hattest heute den Sanierungsbeirat. Auch der kann nur Empfehlungen abgeben wie die Kunstkommission oder der Gestaltungsbeirat, wenn es um Neubauprojekte geht. Also das sind Gremien, wo sich die Stadtverwaltung und die Gemeinderäte hoffen, zusätzlichen Sachverstand hineinzubekommen und bezogen auf Qualität etc. Und der Unterschied einfach ist derjenige, dass offensichtlich im Gefüge der Stadtverwaltung und der Gesellschaften und der Eigenbetriebe, aber auch der Stadtverwaltung, zum Beispiel Forstamt, dass dort der Status, der Anerkanntheitsstatus im Unterschied zur Bauverwaltung, wo der Gestaltungsbeirat und seine Voten sehr wohl einbezogen werden und wo auch relativ häufig das einbezogen wird. Wir haben es am Beispiel des Sanierungsbeirates heute ja nochmal gehört, dass der natürlich übergangen worden ist. Also es gibt also Gremien unterschiedlicher Gewichtung und hier ist ja so ein Fall, der eigentlich, wenn man mal genau hinguckt, die Stadt führt jedes Mal an jeder Gemeinderatssitzung eine Liste der öffentlichen Schenkungen an die Stadt. Das war ja eine Schenkung des Vereins der Freunde des Lorettebades an die Stadt. Und fiel das vollkommen aus dem Rast überhaupt raus. Sowohl aus der Kunstkommission als auch aus dem Dings. Und das ist, glaube ich, Konsens im Kulturausschuss zumindest, gewesen, dass dies doch in Zukunft nicht mehr stattzuhaben hat. Da hat es ja schon mal so etwas gegeben und das passiert häufig in den städtischen Gesellschaften, dass dann irgendwo der Geschmack eines Amtsleiters oder eines zuständigen Architekten oder was weiß ich auch immer, Betriebsleiters dann und die möglichen Netzwerke in bestimmte Szenen hinein der Kulturschaffenden dann zu solchen Vorgängen führen, wie das im Fall der Schenkung dieser Holzstatuette mit einem mehr als antiquierten Frauenbild und einer antiquierten Vergewaltigungsfantasie aus der historischen Geschichte, der Kunstgeschichte in Form der völligen Verfügbarkeit und sei es dann als Schilf beim Pan, bei der Panflöte, zum Thema wird. Also ich denke, sowas ist sicherlich ein Resultat, was jetzt nochmal geschärft werden soll. Das betrifft, dass also im Prinzip die Kunstkommission doch da immer eingeschaltet werden soll, wenn es um den öffentlichen Raum prägende Anschaffungen bzw. Schenkungen geht, dass das die Kunstkommission sich angucken soll und ihre Empfehlungen aussprechen soll. Mehr ist es ja faktisch nicht und dass dies etabliert wird als Best Practice in der Verwaltung und in den Gesellschaften. Darüber besteht Konsens. Es gab so einen bestimmten Schlag in Bezug auf den Holzbildner.
Du hast es gesagt in der Nachricht nochmal ausgeführt, das Forstamt arbeitet wohl sehr gerne mit diesen Künstler zusammen. Ja. Und alles Weitere zur Sitzung des Kulturausschusses, das findet ihr auf rdl.de. Du hast eine aktuelle Nachricht mit den Themen dort geschrieben.
Was haben solche Städte wie zum Beispiel Wiesbaden, Freiburg, Berlin, Mülheim gemeinsam? Sie haben in den letzten Jahren oder in den letzten Wochen, Monaten den Städteappell von Eiken unterschrieben. Und ich bin jetzt verbunden mit der Ruth. Und du bist die lokale Repräsentantin, beziehungsweise bist in der lokalen Eiken-Gruppe mit dabei. Erstmal herzlich gegrüßt.
Dankeschön, schön, dass ich da sein kann.
Eiken, was ist denn überhaupt Eiken? Ich meine, ich habe das jetzt gar nicht so richtig vorgestellt, beziehungsweise das ist die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen. Und Eiken hat hier den Städteappell aufgerufen. Das ist ein Appell, der schlicht und ergreifend sehr, sehr moderat eben auffordert die Bundesregierung, dass sie entsprechend den Vertrag zum Verbot von Atomwaffen, der 2017 unterschrieben worden ist, eben auch hier in Deutschland umsetzt. Habe ich das so richtig formuliert oder wolltest du was dazu ergänzen?
Ja, genau. Also du hast das schon richtig gesagt. ICAN steht für International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, eben die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, 2007 gegründet und hatte damals eben das Ziel, so einen internationalen Vertrag zur vollständigen Abschaffung und dem Verbot von Atomwaffen zu erreichen und ging dabei eben stark auch darauf ein, was die humanitären Konsequenzen von Atomwaffen sind und das eben in den Fokus zu rücken. Und das hat 2017 eben bei den Vereinten Nationen dazu geführt, dass so ein Vertrag tatsächlich verabschiedet wurde, der Atomwaffenverbotsvertrag. Und dieser Vertrag ist jetzt auch dieses Jahr am 22. Januar dann in Kraft getreten. ICAN hat 2017 für ihre Arbeit der Kampagne daran den Friedensnobelpreis auch bekommen. Und der Städteappell ist jetzt eben genau das, was du gesagt hast, die Städte und Gemeinden in aller Welt, die sich dafür einsetzen, dass ihre nationalen Regierungen diesem Vertrag beitreten.
Jetzt sind es hier in Deutschland nicht die einzigen Städte, die unterschrieben haben. Mülheim hat praktisch gerade unterschrieben. Freiburg hat hier am 30. April 2019 unterschrieben in Form des Oberbürgermeisters Martin Horn. Und ich habe jetzt verschiedene Aktivistinnen bzw. jeweils eine Person aus den Städten gefragt, was hat denn das Ganze gebracht bzw. ja, was für Konsequenzen haben denn die Städte jetzt daraus ganz konkret gezogen? Die haben beide bildlich gesprochen etwas mit den Schultern gezuckt. Und ich frage dich jetzt ganz einfach, was soll denn dieser Vertrag ganz konkret bringen? Wie sollen denn die Städte, die da unterzeichnet haben, jetzt, nachdem sie unterzeichnet haben, reagieren?
Also der Städteappell schlägt mehrere Dinge vor, die die Städte, die dem beitreten, tun können. Das erste ist, dieser Appell setzt ein Zeichen. Es setzt ein Zeichen, das sich an die Bundesregierung richtet, dass die große Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland gegen Atomwaffen sich ausspricht und dass die Städte als Repräsentanten ihrer Bevölkerung diese schützen wollen, indem sie möchten, dass Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag beitritt. Das ist das erste wichtige Zeichen. 127 Städte in Deutschland haben den Appell unterschrieben, einschließlich aller Landeshauptstädte. Und das ist natürlich auch sehr wichtig für uns als Kampagne, wenn wir auf die Bundesregierung zugehen und eben mit dieser Zahl sagen können, das sind die Städte, die uns unterstützen. Die Städte selber können die Bundesregierung natürlich anschreiben, Pressearbeit betreiben, aber auch ihre eigenen EinwohnerInnen dafür sensibilisieren für das Thema. Sie können Ausstellungen zum Beispiel organisieren. Wir sind auch immer von der Kampagne bereit, gerne Vorträge und sowas zu halten, wenn wir dazu eingeladen werden. Und natürlich, was Städte ganz konkret tun können, ist, dass sie dafür sorgen können, dass öffentliche Gelder nicht investiert werden in Atomwaffen. Zum Beispiel, indem man eben Unternehmen, die damit Geld verdienen, die städtischen Investitionsmittel entzieht. So ähnlich wie das ja auch zum Beispiel vorgeschlagen wird bei fossilen Brennstoffen oder so, dass Unternehmen, die damit Geld verdienen, keine Finanzmittel mehr erhalten sollen.
Freiburg hat jetzt am 30. April letzten Jahres, sondern ist ja schon 2 Jahre her, vor 2 Jahren unterschrieben. Habt ihr das irgendwie im Blick, was sie jetzt dann tatsächlich gemacht haben aus dem Vertrag? Haben sie da irgendwas umgesetzt von deinen Vorschlägen, die du hier über oder von ICAM verkündet hast?
Also Freiburg ist tatsächlich eben gerade auch bei dieser Informationssache dabei. Die haben zum Beispiel jetzt als der Vertrag in Kraft getreten ist, wurden die Freiburg hat nicht nur den Städteappell unterschrieben, sondern man muss dazu sagen, es gibt noch eine ältere Organisation von Städten, die sich für ein Atomwaffenverbot einsetzen. Das nennt sich Mayors for Peace, also BürgermeisterInnen für den Frieden. Und da ist Freiburg eben auch Mitglied und hat zum Beispiel jetzt, als der Vertrag im Januar diesen Jahres in Kraft getreten ist, die Fahnen der Bürgermeister für den Frieden gesetzt. Und das ist für uns sehr wichtig, eben dass die Städte ein Zeichen setzen gegen Atomwaffen in Deutschland.
Das heißt mehr oder weniger erstmal ziemlich symbolisch das Ganze. Aber du hast ja auch noch was anderes gesagt, dass eben da nicht investiert werden soll in Rüstung etc. beziehungsweise zumindest mal nicht in Atomrüstung. Hat sich da Freiburg irgendwie aktiv distanziert? Also aktiv im Sinne dessen, dass man nachgeschaut hat, wird in Freiburg irgendwie bei der Atomrüstung mitgemacht oder ist Freiburg praktisch zumindest atomrüstungsfrei? Denn rüstungsfrei ist ja Freiburg nicht.
Sorry, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß nicht, was Freiburg da konkret unternommen hat auf finanzieller Ebene.
Aber zumindest hier symbolisch ist Freiburg mit dabei. Axel Meyer, ex-BUND, Geschäftsführer in Freiburg, hat ja gesagt, das ist wichtig, dass man zumindest symbolisch dabei ist. Und viel machen können die Städte auch nicht. Aber kleine Schritte, viele kleine Schritte führen natürlich zum Erfolg. Jetzt haben wir den Außenminister hier, Heiko Maas, der gerade nach Spanien irgendwie unterwegs ist. Da soll ja auch ein Appell stattfinden zum Thema Abrüstung. Deutschland hat ja selbst keine Atomwaffen, aber da gibt es ja diese nukleare Teilhabe und die Amerikaner haben ja hier auch Atomwaffen in Deutschland deponiert und da werden dann auch Flugzeuge wie der F-18 angeschafft, die eben auch entsprechend Atomwaffen tragen können. Auf der einen Seite ruft hier ein Politiker der SPD dazu auf, dass man sich abrüstungsmäßig verhalten soll weltweit und auf der anderen Seite verteidigt er dann aber auch diese nukleare Teilhabe bzw. das Mittrotten mit den Amerikanern. Das ist doch ziemlich gespalten, was die Politik hier macht.
Das hast du ganz richtig zusammengefasst. Das sehen wir auch so, dass das eine sehr gespaltene Politik ist. Natürlich setzt sich die Bundesregierung auf internationaler Ebene, sagt sie, dass sie sich für Abrüstung einsetzt, aber eben was dem für Taten folgen, ist manchmal dem eher widersprüchlich. Und wir von ICAN fordern eben, dass die Bundesregierung dem Atomwaffenverbotsvertrag beitritt und damit auch die nukleare Teilhabe unter der NATO beendet.
Das heißt mit anderen Worten, Atomwaffen raus aus Deutschland.
Ja.
Was machst du eigentlich persönlich?
Ich bin Studentin an der Uni Freiburg. Ich studiere einen interdisziplinären Studiengang namens Liberal Arts and Sciences. Genau, und ich bin im Vorstand auch vom Rüstungsinformationsbüro hier in Freiburg.
Und du bist jetzt gleich nach Büchel hin unterwegs.
Genau, ich bin morgen fahre ich nach Büchel. Das ist ein Fliegerhorst in Rheinland-Pfalz, wo eben diese 20 bis 30, ganz genau weiß man es nicht, amerikanischen Atomwaffen, die auf deutschem Boden stationiert sind, eben dort stationiert sind. Einmal im Jahr findet dort ein Protestcamp von ICAN statt, bei dem wir unter anderem den Geburtstag am 7. Juli Atomwaffenverbotsvertrags feiern und auf der anderen Seite eben nochmal Aufmerksamkeit für das Thema erregen wollen und eben die Bundesregierung dazu motivieren wollen, dem Vertrag beizutreten. Oder zu allermindest im nächsten Jahr findet die erste Zusammenkunft der Vertrags Staaten in Wien statt und dort zumindest als Beobachter teilzunehmen.
Machst du das zum ersten Mal?
Jetzt nach Büchel zu fahren?
Ja, genau.
Ja, ich bin zum ersten Mal in Büchel. Ich bin sehr gespannt darauf, wie es wird. Ich bin auch sehr gespannt darauf. Ich habe auch noch nie einen Fliegerhorst gesehen. In Deutschland sind die ja jetzt nicht gerade an jeder Ecke. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auch darauf, wie man uns dort empfangen wird.
Dann wünsche ich dir gutes Wetter zumindest. Ich glaube, das braucht ihr auch. Mhm. Und vielleicht hört man sich dann hinterher zum Bericht aus Bücheln.
Ja, das wäre schön. Dankeschön.
Ruth, ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Das war Ruth von ICAN Freiburg zum Atomwaffenverbotsvertrag und zum Städteappell, der ihn auch Freiburg hier unterzeichnet hat. Merci. Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 8. Juli 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Flash une petite voix, te crie, montre-toi.